Auf vielfachen Wunsch der Community hat das Projekt Orgenspalter TV jetzt auch einen Podcast bekommen. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon, aber die meisten Folgen landen mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt. Hallo Nico.
Hallo Maigi. Und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Orgenspalter TV labert, wo wir eigentlich ganz oft über Rollenspiele reden wollen, aber dann meistens doch über Star Wars oder andere Serien reden. Und wir haben uns gesagt, jetzt versuchen wir jede zweite Folge wirklich über Rollenspiele zu reden, über irgendwas, was aktuell relevant ist, was uns beschäftigt. Und wir kommen gerade vom Conquest of Mythodea wieder. Also bietet sich das doch an, dass wir darüber ein bisschen reden, oder?
Ja, dazu muss man sagen, dass wir nicht als Spielende da waren, sondern als Presse, auch wenn wir natürlich in Gewandung unterwegs waren und auch öfters mal angespielt wurden. Warum? Dazu gleich mehr. Und dass wir 2 Tage da waren und nicht die vollständige Länge. Also dies ist der begrenzte Umfang von dem, was wir mitbringen können.
Genau, also mit unserem Aufenthalt auf dem 2018er Conquest und diesem Jahr haben wir jetzt ein vollständiges Conquest abgehakt. Weil damals waren wir die ersten 2 Tage da, jetzt waren es die 2 letzten, Freitag, Samstag.
Ja, haben wir gut aufgeteilt auf sehr viele Jahre jetzt.
Was ist denn das Conquest of Mythodea für die wenigen Menschen, die das nicht wissen?
Das Conquest of Mythodea ist einer der größten Live-Rollenspielveranstaltungen der Welt. Ich glaube, es ist immer die Diskussion, ob das Bicoline in Kanada nicht größer ist, ja, was also die Leute aus dem gesamten amerikanischen Raum anzieht.
Ich glaube, alle deutschen LARPer sagen, das Conquest ist das größte, aber die Kanadier sagen, das Bicoline ist das größte. Und deswegen möchte ich mich da jetzt auch nicht in die Nesseln setzen oder irgendwie einer Partei auf den Schlips treten.
Es sind mehrere tausend Leute.
Ja. Hängt auch von der Definition ab. Ne? Also das hier ist ja ein Event und das Bicoline ist ja, glaube ich, so ein immer konstant aufgebautes Lager. Also die haben auch so eine Stadt.
Das ist ein Gelände, aber ja, auch ein Event auf dem Gelände.
Genau, also das Gelände ist aber immer für LARPs da. Das ist nicht irgendwie, soweit ich das weiß.
Soweit ich das weiß, ja.
Das ist nicht das Thema heute. Bicoline, ich vielleicht mal anders drüber. Ich weiß echt wenig drüber, nur von anderen Leuten, die über LARPs berichten. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass es halt wirklich eine feste Event-Location ist und dann halt auch andere Definitionen für Größe angelegt werden als beim Conquest, was auf einem Acker in Niedersachsen halt stattfindet, wo ja, der sonst halt ein Acker ist.
Auf Wiesen.
Ja.
Auf dem Acker wäre noch schlammiger. Das ist das Rittergut Brokelow, das jetzt schon seit einer geraumen Weile der Schauplatz dafür ist. Und wo halt im Sommer auf haufenweise Heuwiesen Zelte aufgestellt werden. Mehrere tausend Leute, wie gesagt, und das hat ursprünglich begonnen mit, hier ist ein magischer Kontinent, wo ihr aus allen anderen Fantasy-Welten hinkommen könnt, als Leute, die sich da neu ansiedeln wollen. Die sind einem Typ mit einem lustigen Hut gefolgt und dann stellt sich heraus, auf diesem Kontinent gibt es Manifestationen der 4 klassischen Elemente plus Magie, aber es gibt auch Gegenelemente, die böse sind und dieser Kontinent ist fast entvölkert und ihr müsst den retten. Und jetzt, einige Zeit später, ist dieser Plot doch durch mehrfache Mutationen weitergerückt. Aber dieser Fokus durchaus auf die Elemente ist immer noch da.
Okay.
Früher gab es auch Lager, die ganz klar danach geteilt sind. Da gab es das Erdlager und das Feuerlager. Das ist heute auch nicht mehr so, sondern nach anderen Grüppchen und Gruppierungen. Also hat sich einiges verändert, seitdem ich das erste Mal da war. Und wiederum hat sich wenig verändert zu dem, dass wir das letzte Mal gemeinsam da waren. Ja. Teilweise haben wir die gleichen Leute wieder gesehen.
Und es sah auch sehr ähnlich aus. Mhm. Wenn wir sagen, das größte LARP, hast du schon gesagt, was das in Zahlen bedeutet?
Mehrere tausend Leute. Also es wird immer von so um die 10.000 Leute gesprochen. Aber wenn ich nach konkreten Zahlen suche, finde ich sowas wie 7.000, 6.000.
Es sollen wohl weniger sein als früher. Mhm. Es lag dieses Jahr, wenn es weniger waren, ich habe wirklich keine Details, wahrscheinlich auch daran, dass es gleichzeitig war mit Wacken, gleichzeitig mit dem Elbenwald-Festival und noch irgendwas. Es war noch irgendwas am gleichen Wochenende. Aber ja, die Konkurrenz war einfach sehr hoch.
Ja, gerade Wacken und das hier haben durchaus eine Überschneidung, würde ich sagen, an Publikum.
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt Ähnlichkeiten. Man zeltet, man hofft, dass es nicht zu viel regnet.
Die Gen Con war auch gleichzeitig.
Die Gen Con.
Aber das wird die wenigsten Leute. Na gut, vielleicht sind Amerikaner deswegen nicht aufs
möglicherweise, ja.
Denn das ist wirklich international. Also wir haben sehr viele französische und britische Stimmen gehört.
Chinesische?
Chinesische Stimmen hatten wir damals, dieses Jahr auch wieder?
Ja, ich habe auch wieder Leute gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es dieselbe Truppe war, aber sie waren ähnlichen Kostüm unterwegs und sie haben Mandarin gesprochen.
Wieso haben wir die nicht angesprochen? Das wäre doch nett gewesen.
Weil wir da gerade gegessen haben.
Ah, okay. Wir haben nicht viel gegessen und ich glaube, ich wäre giftig geworden, wenn du mir das Essen weggenommen hättest.
Wir saßen da gerade mit unserem Käsefladen und Ja, da liefen sie gerade vorbei, während ich gekaut habe. Verzeih mir, dass ich da nicht aufgesprungen bin.
Das ist okay. Du sagst es, wir waren schon, du warst schon mehrfach da. Wann warst du denn zum ersten Mal da?
Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, aber ich glaube, es war erst das vierte Mal, dass Mythodea überhaupt stattfand. Mhm. Am Anfang war das einfach, war jedes Jahr ein anderes Siegel. Da gab es in jede Himmelsrichtung ein Siegel, das geöffnet werden musste, um die Elemente zu wecken, aber dann auch die Gegenelemente geweckt hat. Und es war das Jahr, in dem das Südsiegel geöffnet wurde. Es war Jahr 4, irgendwas zwischen 4 und 6.
Also 2008, 2009 rum, irgendwie so?
Ja, so in dem Bereich.
Ja. Wenn ihr das
2008 wisst, klingt richtig.
Welches Jahr das gewesen sein mag. Waren wir da schon zusammen?
Nein.
Dann war es wohl 2008 oder früher.
Ja.
Krass.
Ja, also ist echt lange her. Da war ich NSC.
Du warst immer mit Iris zusammen NSC auf einer Großkon. War das das?
Nein, das war das Drachenfest, ein paar Jahre später.
Du warst noch auf dem Drachenfest danach? Oder war ich auch nicht dabei, oder? Dann habe ich noch Bilder gesehen. Okay, ja. Und dann waren wir halt 2018 gemeinsam mit Odea, um zu filmen. Und halt jetzt nochmal. Also warst du dreimal da. Und wie war es als NSC? Du bist ja da mitgeschleift worden von jemand, der ein Lager-Haupt-NSC war, ne?
Ja, ein Freund von mir aus der Schulzeit. Ich war da nicht mehr in der Schule 2008, muss ich jetzt dazu sagen, sondern das war im Studium, aber wir waren noch befreundet, hat in dem Jahr überraschend beim NSC-Casting die Rolle des Wasseravatars bekommen. Mhm. Ich glaube aber auch nur für dieses Jahr. Ich glaube, das nächste Jahr ist er noch einmal eingeladen worden, um die Übergabe an den nächsten Avatar zu machen.
Also war die Notbesetzung sozusagen?
Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist da irgendwas schiefgegangen teilweise mit dem Casting und dann mussten sie kurzfristig die Rollen nochmal besetzen. Deswegen habe auch ich eine Festrolle bekommen. Also der Freund sagte dann, hey, ich habe da diese Rolle bekommen, aber ich kann nicht Auto fahren und ich habe auch kein Auto. Du hast ein Auto und du kannst es fahren und du fährst mich ohnehin schon die ganze Zeit durch die Gegend. Merkst du mich nicht auch auf diese Con fahren? Bewirb dich doch auch mal. Ja, ich habe dann eine Festrolle bekommen als eine Hochelfe, weil die Story war, dass diese Siegel tatsächlich schon von anderen Leuten gefunden worden ist, die aus einer anderen Welt kamen, von Hochelfen. Und war dann eine Hochelfenzofe, die, nachdem Dinge schiefgehen, weinend in ein Lager flüchten muss und dann dort Informationen liefern kann. Mhm. Das war mein Job. Das heißt, ich bin dann vier Tage als eine weinerliche Hochelfe, die jeden Tag ein anderes Kleid anhat, unterwegs gewesen.
Und hast du vier Kleider mitgebracht für die Con?
Ja, sogar mehr damals. Mhm. Und es ist den einen Tag im absoluten Schlamm versunken, also das volle Mythodea-Feeling. Und eins der Kleider hat danach Schimmel entwickelt.
Oh nein!
Das war sehr traurig. Ich habe dieses Kleid geliebt. Ja. Aber hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Vor allen Dingen, wie gesagt, vier Tage der 18-jährige Elfe gespielt. Ich war nicht mehr 18 zu dem Zeitpunkt. Und dann irgendwie, sobald ich dann raus war, ich war dann im Lager der Niame des Westens, das Spielende können sich da ja so Herrschertitel erarbeiten, aufgenommen worden. Und dann im Abbau, ich wieder nur meinen normalen Klamotten rumgelaufen, ohne das Make-up und so. Ich so, was? Wir dachten, du bist ein Teenager.
Echt?
Ja.
Aha. So viel älter warst du jetzt auch nicht damals.
Nein, da war ich Anfang 20. Hm. Aber war schon, ich bin da irgendwie schon braun gebrannt und mit ein paar coolen Storys wiedergekommen aus der Aktion. Ja, und dann war ich längere Zeit nicht da, bis wir darauf gedreht haben.
Ja, warum eigentlich nicht?
Weiß ich nicht. Ich keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt habe ich nur DSA-Lab gemacht dann eine ganze Weile.
Stimmt, wir haben da sehr aktiv DSA-Lab gemacht und dann haben wir auch ein paar Jahre gar nicht gelabt, weil wir einfach zu viele andere Sachen die Ohren hatten, weil wir dem Kanal Priorität gegeben haben.
Unsere und Freizeit geopfert. Und
das noch nicht so richtig wieder vereint hatten, Orkenspalter TV und Lab. Also es fing ja eigentlich als Lab-Kanal an. Und ja, wir brauchten erst wieder ein bisschen Arschtritt, um auch wieder mal mehr von Labs zu berichten.
Ja. Und wir haben leider die Angewohnheit, bei diesen Großkondrehs relativ kurz vorher zu merken, dass wir, wenn wir da hinfahren, ganz viele andere Sachen nicht schaffen und Deadlines nicht einhalten können. Mhm. Und dann verschieben wir unsere Abfahrt immer weiter nach hinten.
Ja.
Und dann wird aus, wir sind die ganze Con da, wir sind einen Tag da, beziehungsweise in diesem Fall zwei Tage. Und ich bin froh, dass wir es doch durchgezogen haben. Wir saßen wieder vorher da, so dieses so, dafür fahren wir dann wieder weit durch die Gegend. Wir müssen Hundesitter besorgen, weil wir nicht wollen, dass der Hund die ganze Zeit mit Maulkorb dann auf der Veranstaltung ist. Und dies, das hast du nicht gesehen. Und wir haben uns aber nicht gedrückt. Ich habe gesagt, so, jetzt fahren wir hier. Ich habe eine Ferienwohnung in der Nähe besorgt, weil wir auch uns natürlich nicht um Zeltplatz gekümmert hatten und irgendwie erst erst am Freitag anrücken und den Zelt aufbauen, ist auch doof.
Es ist generell doof, wenn man filmt und Technik dabei hat, dann nur ein Zelt zu haben. Mhm. Und dann bräuchte man halt noch irgendwie einen Generator oder eine Solaranlage oder irgendwo bei der Orga einen Punkt, wo man seinen Kram laden kann. Es ist mir auch nicht wohl dabei, die Sachen im Lager zu lassen. Auch wenn das familiär wirkt oft, das sind trotzdem 10.000 Fremde oder 7.000. Und für dich ist es ja auch angenehmer, ein richtiges Badezimmer zu haben. Da sind Dixie-Klos und so Faltduschen und sowas vor Ort. Man ist irgendwann vielleicht auch ein bisschen zu verwöhnt von den Veranstaltungen, die man selber organisiert oder die man sich raussucht, um dann nochmal sich das anzutun. Ja. Und wenn man dann auch nicht für das Event bezahlen muss, weil man ja auch nicht spielt und dann, ich glaube, 500 Euro im Grunde spart, die man sonst fürs Ticket ausgegeben hätte.
Wenn also
man
gespielt für unsere hätte, beiden Tickets.
Dann kann man sich ja auch mal für 2 Nächte ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung nehmen, die dann um die Ecke ist.
Das ist übrigens echt viel Kohle.
500 Euro oder 250 Euro. Ist das der Preis? Ich weiß nicht, wie es gestaffelt ist. Wahrscheinlich kommt man billiger ran. Also, aber irgendjemand sagte 250 Euro, das war wahrscheinlich der Spätbucherpreis. Müsste ich jetzt recherchieren, habe ich keine Lust.
Ja, aber wir sind uns einig, dass es teuer geworden ist, auf Großkonst zu fahren.
Ja, LARP ist schon immer ein teures Hobby gewesen und warum sollte es nicht wie alles andere auch teurer werden? So blöd das ist, es wird jetzt keinen wundern. Der Gewandungsanspruch steigt immer weiter. Das Einzige, was billiger wird mit der Zeit, sind die Waffen. Die fand ich unerschwinglich teuer früher. Inzwischen kriegt man von der Stange ganz gute. Da haben wir uns auch ein paar angeschaut. Zum Beispiel die D&D-Waffen, die Burgschneider da veröffentlicht hat. Aber da bin ich nicht so richtig Fan von, glaube ich.
Und den Kampfschlappen von Freihand.
Den Kampfschlappen von Freihand, den hättest du fast gekauft, oder?
Ich war sehr amüsiert. Aber er war den zweiten Tag, den wir da waren, war er auch weg. Irgendwann.
Oh nein.
Ja, der Kampfschlappen. Der Kampfschlappen ist verkauft worden. Ja, es gibt haufenweise Handelsstände. Also kurz zur Erklärung, wie das Mythodea aufgeteilt ist. Man hat Fraktionslager von den Spielenden, die nach unterschiedlichen Gesinnungen und Ausrichtungen aufgebaut sind. Mhm. Es gibt ein Söldnerlager, es gibt einen Zusammenschluss von Leuten, die bestimmte Questreihen machen wollen und unterschiedlichen Herrschern unterstehen. Also von wir ordnen uns einem Element zu, ist es jetzt gewandelt zu wir sind Leute, die eben zusammen spielen beziehungsweise gleiche Interessen vertreten.
Waren das früher so elementare Lager, denen dann auch immer der Avatar vorstand? Mhm. So wie auf dem Drachenfest?
So ein bisschen. Ja. Also da gab's
den grünen Drachen oder so oder den blauen Drachen, genau. Wandsdrachen?
Nein, das sind keine Drachen. Das sind Avatare, die rumlaufen in Menschenform. Mhm. Die dann entsprechende Waffen, Make-up und dergleichen haben. Die sind auch teilweise hin und wieder gewechselt. Ich war, das erste Mal, dass ich da war, 2008 oder so rum, war ich im Terra-Lager. Und weil ich ja früher angereist
Mythodea
bin.
Mythodea jetzt.
Mythodea. Ja. Weil ich früher angereist bin, weil ich ja einen dieser Avatare mitgebracht habe, nämlich den Wasser-Avatar, durfte ich mein Zelt als allererste aufstellen. Was habe ich dann bereut, weil es direkt neben dem Zelt vom Terra-Avatar war.
Da war immer
was los.
Ja. Sind es beim Drachenfest auch keine Drachen?
Doch, da sind es Drachen, die aber Menschenform annehmen.
Genau, ja, das habe ich. Ich war ja einmal auf dem Drachenfest vor 20 Jahren, da habe ich es noch so im Kopf. Und das Mythodea hat das Konzept so übernommen.
Ähnlich. Es sind nur manifestierte
Elemente. Aber dann hat es sich wegentwickelt davon. Ja. Okay. Und jetzt sind das keine Elementarlager mehr, sondern.
Nein.
Okay. Und dann gibt es NSC-Lager.
Genau.
Für 2 große NSC-Fraktionen im Grunde, nämlich Wikinger und Untote.
Das waren die wichtigsten. Also früher waren die Hauptgegner die sogenannten Verfemten, die Gegenelemente. Also da hatte man statt Luft gab es die Leere und statt Wasser gab es das schwarze Eis und statt Erde gab es das untote Fleisch.
Ja.
Und jetzt gibt es auch mit den Skargen, das sind böse Wikinger im Grunde, böse Nordmänner. Gibt es noch eine neue böse Fraktion und die ist mit ein paar von den anderen, vor allen Dingen mit dem, wozu sich das Schwarze Eis inzwischen entwickelt hat, die Schwarze Dynastie nennt sich das jetzt, und den Untoten angerückt. Und ich glaube, die haben keine getrennten Lager, sondern es gibt ein NSC-Lager. Aber das, da war ich
da nicht. Waren wir jetzt auch nicht, weil wir haben ja nichts zu suchen gehabt. Mhm. Wir hätten Interviews machen können, aber irgendwie haben wir die gar nicht so richtig wahrgenommen, diese Lager, weil die ein bisschen ab vom Schluss waren.
Das waren auch gar nicht so viele wie früher, hatte ich den Eindruck.
Ich hatte ausgefühlt, es waren weniger NSCs. Ich habe aber auch gelesen, dass die Skargen die größte NSC-Fraktion überhaupt wären inzwischen. Das kann ich auch verstehen, wenn du mir jetzt sagst, hey, mach NSC für weniger Geld als SC auf der Con. Entweder du ziehst dir eine schwarze Uniform an und bist halt irgendwie so ein elementarer Untoten-Heini oder du bist einfach ein Wikinger.
Ein schwarz-blau gekleideter Wikinger.
Ja. Haben die schwarz-blau getragen? Also ich habe ganz viele gesehen, die ganz normal bunt angezogen
waren. Okay.
Aber vielleicht habe ich es auch verwechselt, keine Ahnung. Aber du würdest dann doch auch sagen, ich spiele dann lieber die Nordleute, oder? Bevor ich so eine eher geistlose, gleichförmige Masse von
Ich würde spielen. Dann einen Untoten spielen.
Du magst Untote, ja. Aber jetzt mal objektiv, was vielleicht attraktiver ist, und so wird es sich auch entwickelt haben. Aber wie gesagt, wir haben leider nur mit einer Person kurz Kontakt gehabt, nämlich mit Chris Fano, die ja früher schon die Anisha Faye war was?
Anisha Faye war die Anführerin der Lehre, lange Zeit.
Und jetzt ist sie aber was anderes.
Jetzt ist sie, glaube ich, auch wirklich eine ganz andere Rolle, weil Anisha Faye ist dann irgendwann gut geworden und war dann Avatar der Luft, war dann Aeris. Dann, und ich glaube, Chris hat inzwischen noch mehrere andere große NSC-Rollen. Aber sie ist immer irgendetwas Wichtiges mit einem coolen Kopfputz.
Es ist ein bisschen peinlich, dass wir nicht mehr über diese Leute wissen und auch Chris nicht interviewt haben, nachdem wir ja seit 20 Jahren mit ihr befreundet sind und ständig Filmprojekte mit ihr machen und sie bei uns in Streams mitspielt und wir irgendwie...
Aber wir haben sie erst in der Endschlacht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass sie
da ist. Natürlich war sie da. Ich will sie aber auch nicht... Sie wird ja so oft auf diese Rollen angesprochen. Ich will ja auch nicht jetzt der sein, der immer mit Melodea kommt. Und sie ist ja auch in jeder Lab-Doku mit der Figur oder fast jeder und auf ganz vielen Bildbänden drauf. Sie ist ja schon die bekannteste Laberin überhaupt, zumindest in Deutschland. Und ich glaube, es ist ja auch ganz recht, wenn wir mit ihr andere Sachen machen, oder?
Ja, aber es war schön, sie sah uns dann auf der Endschlacht und sie sah das wie der Film und hat so in unsere Richtung so einen so, soll ich mal was machen für eure Kamera? Mhm. Und dann ist sie losmarschiert und Leute haben Spalier gebildet, nur damit sie einmal an dir und der Kamera vorbeilaufen kann und wieder zurück.
Das war schön, ja. So ein gutes Bild gewesen. Ja.
Sie ist halt generell Profi.
Die Endschlacht, ich habe das Hälfte meines Materials ist von der Endschlacht, die ging ja auch Stunden. Und ich habe das Gefühl, das war auch eher mehrere Schlachten, die halt gemeinsam... einen Krieg gebildet haben. Und ich habe sicherlich den Überblick darüber gewonnen, was da passiert ist. Aber da lief einer rum mit einem 3-Meter-Kostüm. Also ein Golem, ein Metallgolem oder sowas mit so riesigen Armscheren und hat da wie so ein Troll in der Endschlacht von Herr der Ringe um sich gehauen. Und die Leute sind dann schön weggespritzt und hatten Respekt vor dem Ding. Das sah toll aus.
Das ist aber echt Tradition. Also selbst das erste Jahr, dass ich da war, gab es einen Fleischgolem bei den Untoten,
der schon
ähnlich gebaut war. Der war sehr beeindruckend damals. Also ja, irgendwie irgendein Riesenmonster in der Endschlacht gehört irgendwie schon dazu.
Jetzt ist auch ein Unterschied zum Drachenfest, glaube ich. Ne? Also da gibt es ja auch NSCs, aber im Drachenfest, als ich letztes Mal da war, war es eine PvP-Endschlacht, wo die Lager sich verbünden und man weiß bis zum Ende nicht, wer wird jetzt mit wem Bündnis eingehen und wer haut dann wen aufs Maul. Hier ist aber PvE sozusagen, also Spielende gegen NSCs in der Endschlacht. Und ich glaube, es gibt auch PvP-Elemente, aber der Plot sieht schon vor, dass es eine große gescriptete Endschlacht gibt, wo man dann gegen die NSCs
ins
Krieg zieht.
Also wenn es wie früher ist, gibt es die Tage vorher durchaus auch Krieg zwischen den einzelnen Fraktionen.
Ja, die haben sich ja, glaube ich, jeden Tag aufs Maul gegeben, auf diesem Schlachtfeld.
Ich meine, es gibt ja auch ein Ork-Lager und es gibt Chaos-Verehrende und die dann mit Paladinen vielleicht nicht so gut klarkommen und sowas. Aber dann in der Endschlacht ist es mehr oder weniger alle Spielende gegen die NSC-Fraktion.
Und du sagtest schon, es gibt verschiedene Lager, es gibt spielende Lager, es gibt NSC-Lager. Und es gibt den Tross, wo wir sehr viel Zeit verbracht haben, weil das ist im Grunde ein großer Marktplatz. Mhm. Da sind verschiedene Lab-Händler, In-Time-Dienste werden angeboten. Also du kannst natürlich deine Rüstung kaufen gegen Echtgeld. Du kannst aber auch sagen, ich gehe zum Alchemisten und lass mir einen Heiltrank herstellen gegen In-Time-Geld. Du kannst was essen gehen, du kannst Getränke kaufen, du kannst in den Zuber gehen, ich glaube, so 2 oder 3 so Badehäuser da mindestens.
Du kannst dich massieren lassen.
Genau, ja. Du wurdest auch mehrfach gefragt, ob du dich nicht massieren lassen möchtest. Aber keine Zeit.
Nee. Durchaus Bedarf, aber keine Zeit.
Ja, es gab einen Kräutergarten, wo man flanieren konnte und wahrscheinlich auch Heilkräuter oder sowas sammeln, nehme ich mal an. Es gab einen extra Bereich nur für Kinder, wo ein komplett eigenes Conquest lief mit einem eigenen Plot. Die hatten eine eigene Betreuung, eigene NSCs. Mhm. Und das hieß dann, der Plot, den die Kinder spielen, fließt aber trotzdem rein. Die gewinnen jetzt Energie für die Zwecke des Hauptplots mit dem, was sie da machen. Da waren 170 Kinder angeblich.
Ja, nicht gleichzeitig, aber ja, so durchrotiert.
Das habe ich auch gefragt und der Kollege, der die betreut hat, meinte doch, die wären gleichzeitig da gewesen.
Oh, Respekt.
Ja. Kannst du mir auch nicht vorstellen, so groß war das Gelände nicht, ne?
Ja.
Ja, was hat dich denn so, was hat dir gefallen auf diesem Marktplatz?
Also ich bin begeisterte Windowshopperin.
Mhm.
Das heißt, ich bin da langgelaufen, habe mir hübsche Dinge angeschaut.
Ja.
Und da gab es eine Menge hübsche Dinge zu sehen. Also ich meine, die üblichen LARP-Handelshäuser, die üblichen Dinge anbieten. Aber ich mag dann so Stände, die kleineren Krimskrams anbieten. Dieselbe Person, von der ich meinen Kopfputz, meinen Widderhorn-Kopfputz gekauft habe, 2018, war wieder da. Ich habe aber diesmal keinen gefunden, den ich dringend haben wollte. Dafür waren wir bei Ungebilde.
Ja.
Und haben eine Orkmaske für den Fundus gekauft, die mir zufällig gut passen dürfte. Falls ich jemals dieses Bedürfnis fühle, einen Ork zu spielen.
Es ist ja selten, dass man so eine Orkmaske auf einem Markt ergattern kann. Die sind ja sehr begehrt. Mhm. Malu war auch da, hat sich einen Traum erfüllt. Sie wollte seit Jahren so ein Ding haben.
Ja, ist dafür extra nur dafür hingefahren. Und also ganz viel auch die Stände mit so Kleinigkeiten wie besonderen Schmuck, wie die Frau, die da live Murmeln aus Glas herstellt, Murmelschmuck. Und allen möglichen Krimskrams. Es gibt natürlich auch die Futterstände, die Mittelalter-Markt-Pseudokrams entsprechend sehr fleischlastig sind. Ein ganzer Stand nur mit Salami.
Ja.
Aber wir,
und ein Käsespätzlestand.
Und ein Käsespätzlestand, der sehr beliebt war. Es waren aber auch gute Käsespätzle. Eine Taverne, die da betrieben wird. Und das ist einfach, da ist immer Leben, da sind immer Leute unterwegs und keine Ahnung, ich find das da sehr angenehm. Die Stimmung ist einfach gut. Da flanieren die Leute lang und treffen sich. Man kann auch durchaus mal sich länger hinsetzen und mit jemandem irgendwie mal schwatzen. Und das Ganze ist auch mehr oder weniger das Erste, was einem begegnet, wenn man auf das Gelände geht. Das ist sozusagen der Empfangsbereich. Und liegt an der Hauptschlagader des Geländes, was eine befestigte Straße ist. Das meiste sind einfach nur Kieswege oder Wiese. Mhm. Aber es gibt diese eine asphaltierte Straße, die da durchführt, wo eben dann auch Einsatzfahrzeuge, weil natürlich sind haufenweise Feuerwehr und Krankenwagen auch dann vor Ort, falls was passiert. Und
vor allem, die falls Leute, jemand einen Hitzschlag hat wahrscheinlich.
Ja, oder sich Knöchel umknickt auf der Wiese.
Ich denke, das passiert ein paar Dutzend Mal am Tag, oder? Hm.
Dass jemand ein Hitzeproblem hat?
Eins von den beiden Dingen, die du...
Weniger als ich bei anderen Veranstaltungen schon gesehen habe. Also einmal habe ich gesehen in der gesamten Endschlacht, dass irgendwo das Geschehen angehalten ist und jemand abtransportiert werden musste.
Jetzt am Wochenende? Ja, genau, habe ich auch gesehen. Aber ich glaube, wir haben 3-4 Mal Krankenwagen vorbeifahren sehen. Und wir waren ja nicht so lange da.
Ja.
Aber klar, bei 10.000 oder 7.000 Leuten ist das
normal.
Gehört das dazu. Ja.
Und was auch dort lang fährt, sind die Leute, die Dixi-Klos leeren. Ja. Und die stehen da auch alle und die riesigen Müllentsorgungswannen und dergleichen. Also diese Hauptschlagader ist ziemlich OT. Aber dafür haben wir festgestellt, man muss da irgendwie nur 10 Minuten am Rand stehen bleiben und man trifft im Grunde jede Person auf dieser Con.
Das stimmt, wir haben eine Menge Leute getroffen.
Mhm.
Was auch auf dem Tross einen Stand hat, ist Burgschneider und natürlich Mytholon, ja, der Aldi des Labs, wo man alles bekommt für wenig Geld, aber auch in nicht so toller Qualität. Und Burgschneider ist ein bisschen gehobener, was die Qualität der Materialien angeht und haben auch ein paar Markendeals wie halt D&D. Und die veranstalten das Conquest inzwischen auch. Mhm. Also die Orga hat das quasi verkauft, schon kurz vor der Pandemie, an Burgschneider, was die wie halt vor allem ein Gewandungsshop sind, aber auch eine Eventagentur und mit denen wir auch schon mehrere Kooperationen hatten, auch schon D&D Let's Plays gemeinsam. Die haben uns auch geholfen bei unseren kleinen D&D-Cons, indem sie uns Fundus zugeschickt haben dafür, für den sie nichts haben wollten. Das war ziemlich cool. Und ich glaube, die erste Methodea-Con, die sie gemacht haben, war dann 2022, nach der Pandemie, weil 2021 konnte es nicht stattfinden.
Da mussten sie extra ein Quarantänelager anlegen, wegen
Covid. Genau, 22 war dann noch ein Covid-Problem, da sind sehr viele krank geworden. Und 23 ist die ganze Con abgesoffen, in einer Schlammlawine weggespült worden, mehr oder weniger, jetzt überdramatisch.
Da haben wir relativ kurzfristig beschlossen, dass wir es nicht hinschaffen und wir haben es nicht bereut, nachdem wir gesehen haben, wie die abgesoffen sind.
Wäre sicher spannend gewesen, aber
für die Berichterstattung.
Unsere Berichterstattung wäre es blöd gewesen. Von daher war das jetzt eine gute Wahl, dieses Jahr hinzugehen, wo es solche Katastrophen nicht gab und das Wetter gehalten hat. Und es war auch gar nicht so drückend heiß, weil es doch irgendwann zugezogen hat. Die Endschlacht war eigentlich in perfektem Wetter dafür. Mhm. Ne? War bewölkt, warm, bisschen Regen, also Nieselregen.
Ja,
war genau richtig.
Aber nicht so nass, dass es matschig wird,
genau. Oder
richtig rutschig.
Richtig Glück gehabt.
Und dafür eben nicht so brechend heiß, dass die Leute zusammenklappen. War ganz angenehm.
Burgschneider, darüber haben wir schon in einem Artikel für die GameStar geschrieben vor kurzem und hatten ein Interview mit Anton Weste dazu, haben mir natürlich die Aufgabe, diese nachdem sie übernommen haben, diese Reihe irgendwie profitabel zu machen, was sie wohl früher nicht so richtig war und vor allem...
Deswegen musste sie ja verkauft werden.
Und vor allem ist da der Plan, dass man Einsteigende mehr abholt, weil wenn du 20 Jahre lang so eine Kampagne spielst, blickst du irgendwann als Newbie überhaupt nicht mehr durch, um was es hier eigentlich geht. Klar kannst du dir dann von Leuten erzählen lassen, was die letzten 20 Jahre passiert ist und vielleicht auch irgendwelche Ingame-Bücher durchlesen. Und das ist ja auch schön, so viel Lore zu haben. Aber irgendwann steht sie einem wahrscheinlich im Weg. Deswegen haben sie gesagt, wir machen jetzt neue Schlachtfelder auf. Wir sind nicht mehr auf dem üblichen Spielgelände, sondern wir erforschen jetzt neue Regionen dieser Welt. Wir gehen auf den Südkontinent, dafür müssen wir erst durch eine Gletschermauer durch. Ja. Und dafür müssen wir dann, und dort, und die Welt ist krank und im Süden gibt's Heilung und die Bösen wollen aber nicht, dass wir da zuerst hinkommen und wir müssen jetzt mit ganz vielen elementaren Kräften uns gut schließen, damit wir durch diese Gletscherwand durchkommen. Und dann gab's einen Wassertempel und wahrscheinlich gab's noch einen Feuertempel, keine Ahnung, wir haben einen Wassertempel gesehen.
Wir haben auch einen Feuertempel gesehen, aber der ist von Spielenden zum Spaß aus Sand gebaut worden.
Das war aber süß.
Der war sehr knuffig. Also ich habe mitgekriegt, dass während der Endschlacht sind mehrere Leute rumgegangen und haben so Kristallgefäße in den Händen gehabt, die geleuchtet haben und haben gesagt, wir müssen elementare Energie sammeln. Und dann haben Leute darum gebetet und alles Mögliche gemacht.
In Form von Blut wird die auch gesammelt, habe ich gehört, diese Energie für das Land.
Das war in dem Wassertempel. Mhm. Und da haben dann auch die ganzen Nixen und Necker, die da waren, haben diesen Gesang angestimmt, unter anderem um diesen Kristall aufzuladen, den da
jemand reingebracht hat. Mit den 20 Litern Blut, die da in Gläsern rumstanden.
unter anderem. Und ja. Also das Einzige, ich fand das schon amüsant, dass offiziell man in einer Gletscherwand drin war, während es irgendwie weit über 30 Grad hatte teils. Aber das wurde dann gesagt, das ist Chaosmagie, die müssen wir ja ohne entgegenwirken, indem wir jeden Tag bestimmte Rituale hier an Knotenpunkten machen. Und es stimmt tatsächlich, dass wir haben mehrere Leute gefragt, was passiert. Und alle konnten zumindest grob erklären, was der Plot ist. Das war früher jetzt nicht so im Detail der Fall. Und wir haben auch mit ein paar Leuten geredet, wie es denn ist. Tatsächlich kommt man leichter an Plot. Und dann ging es auch ein bisschen darum, dass früher als einfach durchaus das Mythodea verschrien war dafür, dass du nur an Plot kommst, wenn du da schon dran bist aus früheren Jahren.
Wenn du die NSCs kennst, die den ausgeben.
Ja. Oder die Spielenden kennst, die da schon dran sind, weil sie sich eine Machtposition erspielt haben. Und dass da ganz viel quasi hinter verschlossener Zelttür stattfand. Wobei dann aber durchaus auch Leute sagten, dass dieses Vorurteil dann die Leute davon abgehalten hat, es überhaupt zu versuchen. Dass es vielleicht durchaus möglich gewesen wäre, sich die Sachen zu erspielen, aber Leute haben es irgendwann nicht mehr probiert.
Genau, wenn genug Leute dir das sagen, dann glaubst du es und denkst dir, ja, lohnt sich ja eh nicht. Ja. Ich spiele halt meinen Charakter hier aus und grille und guck, was mir sonst so über den Weg läuft an.
Ja. Also es war schon irgendwie so, dass die Situation ein bisschen festgefahren war. Ich glaube, das ist etwas aufgebrochen worden. Aber ich erinnere mich, dass als ich, wie gesagt, Festrollen-NSC war, gab es auch ganz viele so kleine Plots, die in jedem Lager stattfanden. Da wurde hier ein Geist beschworen, um rauszufinden, was irgendwie da mit der Gegend nicht passiert, warum Leute Albträume haben. Und da gab es eine Krankheit auf dem Kräutergarten und so etwas. Mhm. Also, dass es da nicht kleine Plots gab früher, das habe ich auch nicht zwingend so erlebt. Aber heute wussten alle Leute im Grunde, worum es geht und konnten Dinge tun.
Die Stichproben, die wir genommen haben, die sich dafür interessiert haben. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, beziehungsweise schon vor der Con haben mir Leute ihr Leid geklagt, die halt große Fans dieser Reihe sind. Die meinten, ja, es gibt jetzt mehr Quests für alle, aber die sind dumm. Das sind jetzt Fetch-Quests für Anfänger und wenn man als erfahrener Conquest-Gänger seinen Plot weiterspielen will, dann steht man halt irgendwie vor der Wand, beziehungsweise man muss dumme Dinge tun und was man sich aufgebaut hat, ist jetzt hinfällig. Das kann ich auch verstehen, ist aber wahrscheinlich ein Problem, das nur wenige Leute haben und wie gesagt, das ist ja auch jetzt sehr persönlich gefärbt. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist oder ob das einfach die Wahrnehmung ist. Ich bin auch selber überhaupt nicht daran interessiert, solche Plots zu bespielen. Wenn ich da jetzt als Spielender hingehen würde, würde ich einfach gucken, dass ich 4 Tage eine schöne Zeit habe und mich in irgendeiner Fraktion einbringen, für irgendeine Dienstleistung anbieten oder nutzen oder was weiß ich. Und eine Sache, die jetzt erst seit ein paar Jahren angeboten wird, vielleicht, ja, ist auch nichts für mich eigentlich, aber kann ich verstehen, dass das viele Leute mehr abholt, dieses Kartensammeln. Ja, also das Frivolita-Projekt, was wir ja von Anfang an so ein bisschen beobachten konnten, weil Melanie Fantagraphie die Frivolita darstellt, die Illustratorin, auf diese Idee kam und sie auch umgesetzt hat und uns schon von Anfang an erzählt hat, was sie da macht. Und du bist ja auch eine dieser Motive, mit die da gehandelt werden. Erzähl doch mal, was das ist. Was ist Frivolita?
Also Melanie ist eine Illustratorin, die wir schon seit Jahren kennen. Die hat früher auch mal Sachen für DSA gemacht und sie hat für uns auch inzwischen mehrere Illustrationen gemacht, worüber ich mich sehr freue. Und die hatte einfach die Idee vor ein paar Jahren, hey, wie wäre es, wenn ich so ein Motivationsbildchen, nennt sich das, Set rausbringen würde. Weil sie auch Leute kennt in ihrem Umfeld, die Ahnung von Trading Card Games haben, und weil sie sich schlau gemacht hat, wie man die drucken kann und sowas, hatte sie dann einen ziemlich soliden Plan, und sie hat das Ganze dann auch im Stream gemacht und man konnte sich bewerben, beziehungsweise es gab Abstimmungen darüber, welche Charaktere drauf sollen. Und die Idee war, dass es bekannte Figuren vom Conquest of Mitodea sind, die auf diesen Karten abgebildet werden. Und dann hat sie ein gesamtes Pokerset erstmal mit sexy Damen und dann hat sie eins mit sexy Herren gemacht, und inzwischen gibt es verschiedenste Ausgaben, auch mit neuen durchgetauschten Motiven und so weiter und so fort. Unterschiedlichen Rahmenfarben, je nachdem, ob es die erste Ausgabe ist oder eine später gedruckte Sonderausgabe einer Karte. Und es gibt sogar Foil-Varianten, die dann noch mit Glitzer versehen sind. Und es gibt Päckchen, wo du sie blind kaufen kannst. Und sie dachte sich, das ist einfach eine gute Idee, um irgendwie eine Spielanregung für die Leute zu bieten, die keinen Zugang oder keinen Bock auf den tiefgehenden Plot haben. Und hat damit sowas von ins Schwarze getroffen.
Kaufen sagst du aber Ingame kaufen. In-game, ne? Du kaufen. Kannst die nicht OT gegen Echtgeld erstehen. Oder nur mit Connections sozusagen. Kannst du sicher auf eBay welche ersteigern. Aber
ja, du kannst, wenn, soweit ich das verstanden habe, weil sie gesagt hat, dass wir das auch machen könnten, ist, wenn du eins von den Models bist, also auf den Karten abgebildet ist, kannst du mit ihr reden und von ihr einen Sonderdruck deiner Karte kaufen.
Mhm, das sollten wir tun.
Und die hat dann einen andersfarbigen Rand und dann kannst du die für verschiedenste Dinge, für Gefallen oder so etwas verkaufen. Aber nee, sie hat, wenn ich mich richtig erinnere, ein kleines Crowdfunding gemacht im Grunde, um den Druck zu finanzieren. Beziehungsweise sie hat gesagt, hier ist mein Kofi, hier ist mein kleines Spendenkonto, wenn ihr das unterstützen wollt. Und hat so die erste Ausgabe auf das Conquest gebracht. Und ja, das kann man dann, man kann Karten und Kartenpäckchen für ein bisschen In-Time-Geld erstellen von Händlern, die das so unter dem Tisch an Leute weitergeben. Inzwischen ist das aber nicht mehr ganz so unter dem Tisch, aber man muss immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Gute Güte. Nico hat gerade live geschaut nach besonderen seltenen Karten.
Ich habe nur Frivolita Conquest bei eBay eingegeben und es wird hier wieder jemand 400 Euro für eine Karte haben, die es jetzt auf dieser Con exklusiv gab.
Von denen wir zwei haben.
Niemand wird dafür 400 Euro bezahlen. Nein, aber auch die einzige, die ich hier finde. Also offenbar ist eBay keine Plattform, wo man die handelt. Wahrscheinlich wird es eher über die Discords und Foren laufen, wenn man die tauscht.
Ja, vor allen Dingen ist ja aber auch wirklich die Idee, dass das ein In-Time-Spiel ist und kein Out-Time-Spiel.
Es tut mir übrigens so leid, dass wir hier so viel rumspekulieren und so wenig Ahnung von dieser Sache haben. Wir sind sehr außenstehend und ich entschuldige mich bei allen Fans des Conquests und von Frivolita, die da viel mehr drüber wissen. Ja, und wahrscheinlich ist unsere Perspektive gerade schmerzhaft für euch. Es tut mir wirklich leid. Wir können hier nur unsere persönlichen, schlecht recherchierten Erfahrungen wiedergeben, weil wir das hier zum Spaß machen. Das ist nur ein Nebenprojekt-Podcast, wo wir unsere Gedankengrütze in die Welt absondern. Also, sorry.
Ja, aber was sehr cool war, ist zu sehen, was das inzwischen für Kreise gezogen hat, dieses Projekt.
Ja.
Also, Melanie Frivolita ist eine Figur, die auch in dieser Welt existiert und die sich aber geheim hält, weil sie sexy Bilder gemacht hat, unter anderem von Leuten, die OT natürlich ihr Einverständnis gegeben haben. Also alle Leute, die auf diesen Karten abgebildet sind, haben gesagt, ja, da habe ich Bock drauf. Und dann wurde teilweise abgestimmt, wer welche Karte wird. So bin ich dann die Herzdame im ersten Set geworden.
Du bist, glaube ich, einer von wenigen, die wirklich an der realen Person abgemalt wurde, oder?
Ja, weil
oder gab es die Karte da schon?
Nein. Das ist tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, nach der Session erst entstanden, weil wir auf der Con auch tatsächlich mit ihr zusammengesessen haben. Also sie hatte Vorlagen dafür.
Ja.
Ich meine, so war die Reihenfolge. Und da sind also haufenweise Leute abgebildet, die in Time, aber jetzt nicht unbedingt diejenigen sind, die das von sich machen lassen würden, wie die Oberchefin der Drow oder so etwas. Und auch welche von den Bösen, die da sexy abgelichtet sind auf diesen Kärtchen.
Das heißt, die Charaktere haben kein Einverständnis gegeben und sind auch teilweise sehr dagegen, dass diese Karten gehandelt werden.
Und das gehört zum Spiel dazu.
Du kannst Ärger dafür bekommen, mit diesen Karten erwischt zu werden. Und gleichzeitig kannst du sehr viel Geld damit machen, in-game mit diesen Karten zu handeln. Und vor allem, wenn sie signiert sind von den Leuten,
die darauf abgebildet sind.
Und das ist natürlich sehr schwer, wenn diese Person das gar nicht möchte. Also ich stelle mir vor, die signierte Karte von Anisha Faye zum Beispiel wird schwierig zu kriegen sein.
Ich meine mich zu erinnern, dass Melanie sammelt auch Geschichten, die sich um diese Karten ranken. Und ich meine, dass eine von den Geschichten unter anderem ist, dass bei einer Verhandlung als Gegenleistung für etwas nur gefordert wurde, dass die Drow-Matriarchin ihre eigene Karte unterzeichnet. Und das hat sie dann einmal ausnahmsweise getan. Also da ist wirklich viel draus entstanden. Und es gibt Leute, die in Time wenig anderes machen, als diese Karten zu sammeln und untereinander zu tauschen. Mhm. Und auch ein geheimes Fest zu organisieren, wo die Leute sich treffen, die da der sehr gleichen Gesinnung sind. Weil Frivolita ist auch so eine so eine hintertriebige Sache, die auch sagt, die Bösen sind vielleicht gar nicht so böse und Schönheit kann man überall finden und niemand ist gänzlich verloren. Und so Dinge, die vielleicht den Lichtis nicht zwingend gut gefallen. Ich finde es schon irgendwie cool. Ich muss ein bisschen an Saga denken, wo es diesen Schmonzettenautor gibt, der aber mit seinen Stories von Leuten, die von unterschiedlichen Seiten des Krieges zusammenkommen, tatsächlich eine Untergrundbewegung auslöst, die sich über die Liebe zu diesen Büchern findet.
Wir waren ja auf diesem Fest, aber ich war da nur zum Filmen und es wurde so schnell dunkel, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, hier passiert, glaube ich, nichts mehr, was wir unbedingt aufnehmen müssten. Lass uns mal doch ins Hotel zurückgehen, bevor ich hier weiter zu dunkle Bilder mache von Leuten, die an dem Tisch sitzen. Aber ich glaube, für die Beteiligten ist das schon ein cooles Event, vor allem da eingeladen zu werden oder die Einladung irgendwie sich zu erspielen.
Ja.
Und dann auch bestimmte Karten damit freizuschalten, wie zum Beispiel die Einhornkarte, die es auf eBay gibt, die hat man, glaube ich, konnte man die da bekommen oder war die für die Kinder irgendwie?
Die Einhornkarte haben die Kinder sich erspielen können und sie durften sie dann, wenn sie wollten, an andere Leute weitergeben, wenn die mit ihnen zusammen was gespielt haben.
Was machst du denn jetzt mit diesen speziellen? Du hast jetzt mehrere Karten mitgenommen von der Con. Hast du die überhaupt noch?
Ich habe die noch, die sind in meiner Tasche, die sind bei meinem Portemonnaie.
Ich glaube, du hast vier Karten.
Ich habe vier Karten. Ich habe zwei Karten von Leuten, mit denen ich im Grunde getauscht habe, die haben meine Unterschrift gekriegt und dafür haben sie mir ihre Karten mit Unterschrift gegeben.
Das ist ein guter Handel für dich.
Also stellt sich heraus, dass meine Karte dadurch, dass sie irgendwann nicht mehr nachgedruckt worden ist, nicht so häufig ist wie ein paar andere und vor allen Dingen gibt es sie nicht mit Unterschrift, weil ich nicht auf dem Mythodea war, seitdem die Karten.
Also deine Unterschrift ist sehr viel wert.
Ja, durch Seltenheit.
Ja.
Nicht, weil meine Unterschrift so viel wert ist, sondern weil sie einfach selten ist.
Naja,
jetzt gibt es ein Dutzend davon.
Du warst nicht oft da. Es ist die erste Edition sozusagen. Ich glaube schon, dass du eins der spannenderen Motive bist, weil du ja auch jemand bist, den man kennt, auch außerhalb des Labs. Du entsprichst dem Bild, das von dir gemacht wurde. Und du bist die Herzdame, ne? Also das ist ja auch
eine coole Karte tatsächlich. Also ich freue mich da auch sehr drüber und bin da stolz drauf, dass das funktioniert hat.
Also ich glaube, du hast 12-mal Karten unterschrieben oder sowas. Oder irgendwas unterschrieben. Es war ja nicht immer die Karte, aber ich glaube 10-mal die Karte und dann noch ein paar Autogramme einfach so gegeben.
Aber es war auf jeden Fall immer süß, irgendjemand zu sehen, eine Person, die ankommt und in ihren Karten wühlt und dann auf die Karte schaut und mich anschaut oder auf die Karte schaut und so, bist du das? Das war schon ziemlich cool tatsächlich. Also das ist das, wodurch wir am häufigsten angespielt wurden.
Es ist krass, wie viele Leute sich da beteiligen. Und ich finde es wahnsinnig toll, was Melanie da an Spiel geschaffen hat.
Ja.
Mit relativ wenig Aufwand. Also es ist natürlich für sie sehr viel Aufwand.
Ja.
Aber es braucht einfach niemanden, der es steuert. Es braucht keine SL, es braucht keine NSCs.
Nope.
Du wirfst das einfach ins Spiel und es passiert was. Das ist einfach toll.
Und das ist so wertvoll. Also sie macht inzwischen ja auch ein Tarotkartenset für Burgschneider und das wird auch bezahlt. Also das ist zumindest daraus entstanden. Aber Frivolita selber ist nur zum Vergnügen für sie, um da Geld rauszuziehen und um irrsinnig viel Spiel für andere Leute zu machen. Und deswegen habe ich einen heiden Respekt davor, weil es für sie ein Arsch voll Arbeit ist. Chapeau, dass sie das so durchzieht.
Ja.
Und auch immer wieder neue Sets und neue Karten und neue Ideen einbringt. Ja. Also es war toll zu sehen, wie weit sich das verbreitet hat und generell viele Leute bringen ihren eigenen Plot mit. Überall sind an Wegweiser und an Bäume sind ganz viele kleine Steckbriefe und Gesuche und so etwas dran geheftet. Ich habe gar nicht so viel SL gesehen und gar nicht so viel SL-gesteuerten Plot, den ich wirklich direkt mitgekriegt hätte. Das allermeiste, was ich gesehen habe und womit Leute uns angespielt haben und sonst irgendwas, waren kleine Plots, die Leute selber machen. Wie, wir wollen für die Chefin unseres Lagers ein Geburtstagsgeschenk besorgen und wissen nicht genau, was das Richtige ist. Oder eben die Kartensachen. Oder ich suche ein bestimmtes Tier. Habt ihr das gesehen? Oder wir suchen diese Person wegen eines Verbrechens und so weiter und so fort. Das war toll.
Vor allem hat jemand nach einem Taschendrachen gefragt und dann hast du später einen Taschendrachen gefunden.
Ein Feuerzeug, ja.
Und hast den dann aber nicht mehr abgeben können, weil es hieß, ja, bitte beim
Lost and Found. Ja, kann ja nicht einfach einen Gegenstand, den jemand verloren hat, jemand für einen Plot geben.
Ja, klar. Ich wurde mehrfach, und du glaube ich auch, als SL angesprochen, weil wir so ein gelbes Bändchen hatten mit unserem Pressebadge dran und gelb war offenbar die Signalfarbe für SL. Und ich habe tatsächlich nur zwei SLs wahrgenommen auf der Con. Also zweimal bin ich an SL begegnet. Ich weiß nicht, ob das jetzt dafür spricht, dass sie sich gut zurückhält oder dass sie einfach sehr wenig SL hatten?
Ich weiß es nicht. Also eine ganze Weile dachten wir sogar bei der Endschlacht so, wo sind hier eigentlich die Spielleitungen?
Aber wir haben dann welche gesehen.
Ja. Einer hat mich sogar angesprochen und hat gefragt, ob ich filmen darf.
Das habt ihr nicht final geklärt, würde ich sagen.
Ja, wir haben es jetzt gemacht.
Und veröffentlicht haben wir es auch. Aber ich dachte, das war so abgesprochen mit deiner Ansprechperson aus. Ruth beim, bei der Orga. Keine Ahnung. Wir haben nichts unterschrieben oder so.
Ja, aber ich ging fest davon aus, weil wir auch schon auf anderen Veranstaltungen von ihnen gedreht haben. Also Ruth war etwas wortkarg beim Hin- und Herschreiben, weil sie auf der Veranstaltung war, klar. Aber hat ja alles geklappt, insofern. Also ich muss sagen, dass ich jetzt, also meine Füße waren platt nach den zwei Tagen.
Mein rechter Fuß hat richtig weh,
Es war sehr heiß, ich war sehr froh um meinen Sonnenschirm. Nico hat keinen Sonnenbrand, aber Nico ist jetzt in seinem Hemdausschnitt nochmal deutlich brauner geworden.
Ich war vorher schon braun.
Ich sagte ja auch nochmal deutlich
brauner geworden. Ich werde auch schnell braun. Das ist ja mein. Also meine Haut ist nicht sehr sonnenempfindlich.
Ja.
Ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben richtig Sonnenbrand gehabt. Oh. Maike weiß, wann das war.
Ja, im Hochsommer am Mittelmeer.
Ja. Nicht irgendwo am Mittelmeer. Es
war auf Kreta.
Ja.
Sehr südlich im Mittelmeer. Und also ich bin jetzt im Nachhinein, ich bin wirklich mit einem Hochgefühl von der Con runtergegangen. Ich hatte da sehr viel Spaß, es war schön angespielt zu werden, alle Leute waren furchtbar nett. Und ich habe mir vorher Sorgen gemacht, ob Leute irgendwie uns kacke finden oder sonst irgendetwas. Aber nee, alle Leute, die auf uns zugekommen sind, zwischendurch auch eine einzelne Leute, die sagten, oh, tolles Outfit. Oder die sagten, hey, ich mag, was ihr macht, weiter so. Oder wegen den Karten angespielt haben. War immer super angenehm und auch super respektvoll, wenn jemand uns angesprochen hat. Deswegen, ich bin sehr kurz davor, mir einfach eine Spielerinnenkarte für nächstes Jahr zu holen. Das Einzige, wo ich jetzt noch zögere, ist, bin ich bereit, wieder zu zelten.
Wieso musst du zelten, um zu spielen? Du kannst doch einfach jeden Abend in eine Ferienwohnung fahren.
Dann mache ich es doppelt so teuer.
Dann ist es teuer. Ja, aber wenn dir das der Luxus wert ist, also wenn es dir auch die Schminkmöglichkeiten wert ist und die Gewandungsmöglichkeiten. Und ich meine, okay, es ist vielleicht auch schön, das Lagerleben auszuspielen. Das würde dir dann fehlen. Du müsstest halt wirklich einen schönen kleinen Reiher-Tempel da aufbauen. Vielleicht findest du ja Leute, die dabei helfen. Du wirst ja demnächst nochmal mit den Leuten laben, die da auch ein Lager haben, wo wir eingeladen waren.
Mhm.
Kannst du mal gucken, wie sich das da entwickelt.
Ja,
NSC willst du nicht sein?
Ja, ich weiß es nicht. Als NSC hat man. Also das erste Mal, dass ich da war, hatte ich insofern Glück, als dass ich eine von den ganz, ganz wenigen Fest-NSC-Rollen war, die mit den Spielenden unterwegs war. Und ich glaube, ansonsten hast du als NSC hängst du halt im NSC-Lager rum. Das kann sicher auch cool sein, aber das ist eigentlich nicht das, was ich will.
Ich glaube nicht, dass sie dir eine Schrottrolle geben würden, wenn du dich als NSC bewirbst.
Wäre vielleicht, also ja, ich bin nicht geeignet für Schlachtenfutter. Ich wäre eher geeignet für irgendeine Festrolle, die irgendwas Plottechnisches macht.
Mal gucken.
Aber ich mag schon die Vorstellung irgendwie davon, irgendwo einen Raya-Tempel aufzubauen und Hochzeitssegen und sowas anzubieten. Ich habe jetzt schon sehr viele Leute auf Lab verheiratet und das war immer ein sehr positives Echo dafür, dass Leute sich IT wie OT überschwänglich bedankt haben. Ich glaube, das habe ich inzwischen raus.
Ja. Aber wenn du einen Reihertempel aufbaust, dann musst du auch Massagen anbieten. Wie gesagt, wir wurden ja oft wegen Massagen angesprochen.
Ich kann die Leute dann auf die professionellen Massagestudios verweisen, denn ich bin keine ausgebildete Masseuse. Und dementsprechend fühlte ich mich sehr dämlich, wenn ich das anbieten würde, sagen wir es mal so, wenn nebenan tatsächlich Profis am Werk sind. Und
kannst du deinen Tempel ja neben das Massagestudio
Da kann man sich ja ein Joint Venture draus machen.
Sehr gut. Okay, das war's zum Conquest of Methodea 2024. Vielleicht werden wir vom nächsten Lab, auf das wir fahren, auch ähnlich berichten. Für dich ist das Ende September. Und dann haben wir selber eins, das wir veranstalten, eine Woche drauf. Das wird noch lustig.
Ja.
Aber die nächste Con, auf die wir fahren, ist die Gamescom. Und wahrscheinlich haben wir dazu auch was zu sagen.
Ja.
Maiki leitet auf der Gamescom übrigens zwei Runden Dungeons & Dragons am Wizards-Stand. Und falls ihr am Samstag da seid, könnt ihr euch, also auch, ihr könnt euch so bewerben, aber ihr habt nur was davon, wenn ihr am Samstag da seid. Also ihr müsst leider schon selber ein Ticket für die Gamescom kaufen. Aber falls ihr dann dort seid, könnt ihr mit Maiki D&D spielen. Schreibt uns einfach eine Mail und bewerbt euch. Dann geht das vielleicht. Dann losen wir euch vielleicht aus.
Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt hier das erste Mal, dass wir offiziell dazu aufrufen, an die E-Mail-Adresse zu schreiben.
Die in den Shownotes dieser Folge steht. Aber man findet die leicht raus.
Ja, die auch auf
ihr der... Ihr könnt uns schon irgendwie kontaktieren.
Die auch auf der Seite steht, ja. Okay. Es war mir eine Freude, Nico.
Mir auch. Ich rede gern mit dir über solche Dinge.
Ja, Und ich habe wieder richtig Spaß an LARP.
Das freut mich sehr. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass es dich ein bisschen verlassen hat, die Freude am LARP. Und wir nur noch organisieren, ne? Was natürlich nicht freudlos ist, aber auch stressig. Sehr stressig. Freut mich, wenn du jetzt Lust hast, wieder zu spielen. Berichte uns von der nächsten Con.
Werde ich machen. Gut. Euch wünsche ich auch Freude an was auch immer euer Hobby ist. Vielleicht ist es ja auch LARP. Vielleicht sehen wir uns auf einer Veranstaltung. Ansonsten sehen wir uns vielleicht auf der Gamescom oder hören uns hier im Podcast oder auf den vielen anderen Optionen, wie man uns begegnen oder uns hören oder sehen kann. Bye!
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal!